ARD Sounds.
Eine Vereinbarung zwischen dem Iran und dem Oman über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus soll kurz vor dem Abschluss stehen. Der Iran fordert zugleich aber deutliche Zugeständnisse von den USA. Die Ukraine und Russland überziehen sich gegenseitig mit Angriffen. Beide Seiten melden wieder Opfer. Unser Korrespondent in der Ukraine berichtet unter anderem über die Lage in Odessa. Und NATO-Expertin Stefanie Babst spricht über den Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle, den möglichen Drahtzieher und ordnet ein, ob das Ganze eigentlich ein Fall für die NATO sein könnte. Hallo, ich bin Laura Janke aus der NDR Nachrichtenredaktion und hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 9. August um 16 Uhr. Die Straße von Hormus und die weitgehende Blockade der Meerenge ist ein Dauerthema hier in unserem Podcast. Und auch heute gibt es weitere Entwicklungen in der Sache. Der Iran verhandelt ja unter anderem mit dem Oman über eine Wiedereröffnung der Meerenge. Und inzwischen heißt es, eine Vereinbarung stehe kurz vor dem Abschluss. Allerdings hängt da ja viel mehr dran. Nicht nur der Golfstaat Oman, sondern auch andere Staaten. Und zwar insbesondere die USA, die mit Israel zusammen den Krieg gegen den Iran begonnen haben. Und so stellt der Iran im Zusammenhang mit dieser neuen Vereinbarung mit dem Oman auch neue Forderungen an die USA. So berichten es jedenfalls staatliche Medien. Meine Kollegin Diane Batani hat die Einzelheiten.
Das Abkommen mit dem Oman legt den Medienberichten zufolge die neuen Schifffahrtsrouten fest, die nach einer Wiedereröffnung der Meerenge genutzt werden sollen. Eine Wiedereröffnung hänge aber davon ab, dass die USA weitere Bedingungen erfüllten. Zu den iranischen Forderungen gehören nach Angaben des Nationalen Sicherheitsrates, dass das Land nie wieder von den USA bedroht wird, außerdem die Aufhebung der von den USA verhängten Blockade iranischer Häfen und der Sanktionen und der Iran solle für alle Kriegszerstörungen entschädigt werden. Auf diese Forderungen gab es bislang noch keine direkte Reaktion der USA. Präsident Trump hatte in der vergangenen Woche noch gesagt, eine Einigung mit dem Iran stehe kurz bevor.
Und wir wechseln den Schauplatz. Von der Golfregion geht es jetzt in die Ukraine. Dort werden auch weiterhin täglich neue russische Angriffe gemeldet. Und wie wir schon in früheren Folgen berichtet haben, waren die letzten Wochen mit die tödlichsten im gesamten Krieg. Korrespondent Tilko Gläskin berichtet für uns aus Kiew über die Angriffe der vergangenen Nacht.
Hier in Kiew war die Nacht ruhig, kein Luftalarm hier. In Odessa hingegen fast 3,5 Stunden Luftalarm. Dort griff Russland die Stadt mit 17 ballistischen Raketen an. Von diesen ballistischen Raketen wurde, wie auch in den vergangenen Nächten, keine einzige abgewehrt. Die Abwehrquote erneut 0%. Das zeigt einfach einmal mehr, dass die Ukraine da gerade wirklich eine deutliche Schwäche hat, was die Abwehr angeht. Mit den Angriffen hat Russland vor allem eben in Odessa den Nahverkehr getroffen. Zum anderen ist auch der Strom großflächig in der Stadt ausgefallen. Also auch da erneut die zivile Infrastruktur, die darunter leidet, und auch Tote und Verletzte in Odessa. Zum anderen kommt dazu, dass Odessa erst gestern beispielsweise das Fußballstadion angegriffen wurde. Also auch da war es die zivile Infrastruktur.
Probleme bereiten der Ukraine also vor allem die ballistischen Raketen aus Russland, die eben nicht abgefangen werden können, weil schlicht die Abwehrraketen fehlen. Es sollen aber wohl doch wieder welche geliefert werden, zumindest in geringem Umfang, aus den USA. Dazu nochmal Tilko Gläskin.
So hat es zumindest Präsident Zelensky gestern gesagt. Also er hat gesagt, aus den USA würde demnächst, also es würde schon eine Vereinbarung geben mit den USA, würde es demnächst wieder sogenannte Patriot-Abwehrraketen, das sind die Abwehrraketen, die vor allem dann auch eben die russischen Raketen abfangen können, demnächst wieder welche geben. Allerdings, das hat er auch direkt dazu gesagt und eingeschränkt, die reichen nicht aus. Es ist natürlich dann so ein gewisser Punkt für die Ukraine erreicht, dass sie derzeit einfach gar nicht hinterherkommt. Also wie gesagt, die Abwehrquote derzeit 0%, aber zumindest hofft man dann künftig wieder stärker abwehren zu können. Zuletzt hatte Zelensky geschätzt, man bräuchte ungefähr so 140 Abwehrraketen monatlich. An anderer Stelle wird mit etwa 300 geschätzt. Also das sind schon enorme Zahlen, die da benötigt werden. Allerdings muss man immer dazu sagen, das sind Schätzungen. Und zum anderen kommt auch dazu, dass diese Zahlen natürlich sich darauf beziehen, was die Ukraine de facto dann erstmal an Bedarf sieht, weil aus russischer Richtung ist die Einschätzung sehr, sehr schwer. Manchmal produziert Russland mehr, manchmal produziert Russland weniger. Und Russland bekommt natürlich auch aus anderen Märkten ballistische Raketen zugeliefert.
Es stehen aber ja nicht nur ukrainische Ziele unter Beschuss, denn auch die Ukraine fliegt Gegenangriffe auf Russland. Davon war zuletzt auch wieder die Stadt Belgorod betroffen. Die liegt nah an der Grenze zur Ukraine, nur etwa 30 Kilometer entfernt und gilt als wichtiger Knotenpunkt, um die russischen Truppen im Donbass zu versorgen. Und entsprechend häufig schickt die Ukraine auch dort Drohnen hin, so auch vergangene Nacht. Die örtlichen Behörden sagen, dass dabei mehrere Wohnblocks beschädigt worden seien. Und zuletzt war die Rede von mindestens 5 Toten und 25 Verletzten. Und wir wollen auch noch mal auf den Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle schauen. Und das schwingt ja mit, dass der etwas mit dem russischen Angriffskrieg zu tun haben könnte. Offizielle Schuldzuweisung gibt es nicht. Da halten sich die Regierung und auch die Sicherheitsbehörden zurück. Die Ermittlungen laufen. Zuletzt war aber auch aus US-amerikanischen Quellen zu hören, Russland sei der Absender der Drohne. NDR Info hat sich dazu eine Einschätzung eingeholt von Stefanie Babst. Sie war lange Zeit hochrangige Mitarbeiterin der NATO, ist jetzt Politikberaterin und arbeitet im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und sie sagt, sicherlich gäbe es eine ganze Reihe von Indizien dafür, dass der Drahtzieher in Moskau sitzt.
Ganz generell wissen wir jetzt seit etwas mehr als 4 Jahren, dass Russland sich selbst im Krieg gegen uns sieht. Und dabei natürlich auch hybride Angriffe als ein legitimes Instrument betrachtet, um uns in irgendeiner Form zu destabilisieren. Wir haben ja in den vergangenen 2-3 Jahren eine sehr drastische Zunahme von hybriden Angriffen gegen nicht nur uns hier in Deutschland, sondern auch gegen viele andere NATO-Verbündete beobachten können. Und ich denke, das ist zuvörderst eine Aufgabe der Bundesregierung und damit Bundeskanzler Merz ist, hier auch eine deutliche Sprache zu finden und zu sagen, seht, hier ist nach wie vor ein Staat, der sich im Krieg mit uns sieht. Und das ist unser Plan, das ist unsere Strategie, um unsere eigene Resilienz und Verteidigungsfähigkeit zu verbessern. Und wir behalten uns als Bundesregierung vor, darauf angemessen zu antworten. Das erwarte ich von dem Bundeskanzler. Das ist leider bis dato nicht gekommen, sondern er überlässt die Deutungshoheit einer Vielzahl von Akteuren. Und das verunsichert natürlich noch mehr.
Stefanie Babst hat im Interview auch einmal eingeordnet, ob der Vorfall mit der Sprengstoffdrohne eigentlich auch ein Fall für die NATO sein könnte.
Der Artikel 4 des Washingtoner Vertrages, den ja einige schon gefordert haben, also in dem Sinne, dass Deutschland ihn aktivieren sollte, ist ja erstens kein Ersatz für die eigene Verteidigungs- und Resilienzfähigkeit Deutschlands. Wenn unsere Drohnenabwehr nicht richtig gut funktioniert, dann ist es in erster Linie an uns und nicht an der NATO, dieses Problem abzustellen. Das zweite ist, dass der Artikel 4 des Washingtoner Vertrages besagt, wenn ein Land sich in seiner territorialen Sicherheit unmittelbar bedroht fühlt, dann darf es und sollte es auch anderen Verbündeten informieren. Und ich habe das in meiner eigenen NATO-Vergangenheit mehrfach selber auch erlebt, wie so etwas abläuft. Wenn also ein deutscher Vertreter morgen zur NATO kommen würde, um zu sagen, wir wissen noch nicht, wie der Stand der Dinge ist und wir sind noch dabei, weiter zu untersuchen, dann wäre das natürlich nicht sinnvoll, es zu tun. Mit anderen Worten, wenn man kein konkretes Lagebild hat, dann macht es auch keinen Sinn, die anderen Verbündeten zu informieren. Und das Dritte, was ich hier anmerken möchte, ist, der betroffene Staat müsste sich dann schon Gedanken machen, was erwartet er dann eigentlich von den anderen und von der NATO als Organisation. Und hier kann ich nur sagen, sind wir ja in einer quasi, Zitat, guten Gesellschaft, weil viele andere Staaten auch schon hybride bedroht worden sind. Ganz aktuell vor 2 Wochen Polen, auf dessen Territorium ein Marschflugkörper gelandet ist, oder Rumänien, das auch immer wieder mit Drohnenvorfällen zu tun hat. Also ich würde hier sehr vorsichtig sein, den Artikel 4 zu aktivieren, ohne dass ich ein wirklich konkretes Lagebild habe und eine konkrete Vorstellung, was ich dann von dieser Organisation namens NATO eigentlich möchte.
Und mit dieser Einordnung von NATO-Expertin Stefanie Babst sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Mein Name ist Laura Janke. Danke fürs Zuhören und bis bald.